Treffpunkt, präsentiert von der Hausegarage in Auwedischwil, Ihre Toyota-Partner am Zürichsee. Jetzt mit dem neuen vollelektrischen Toyota BZ4X inklusive Allradantrieb. Hausegarage.ch.
Das ist der Doppelpunkt. Heute das Gespräch am Tag der Ukraine-Konferenz. Reden wir mit Experten über die Situation in der Ukraine und die Chancen auf eine Lösung. Am Mikrofon im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music. Do you? Georg Hässler ist mein erster Experte, ist NZZ-Redaktor, Militärexperte, schon mehrfach im Talkradio bei uns gewesen, aber noch nie in diesem Format. Darum natürlich meine Frage, Georg, wer bist du?
Ich bin Georg Hässler, ich arbeite seit 2020 bei der NZZ, vorher sehr lange bei SRF als Journalist. Ich habe Militär gemacht, bin immer noch eingeteilt im Ehrenstab als Oberst.
Was, im Ehrenstab?
Im Heerenstab,
genau. Was ist der Heerenstab?
Das ist der Stab, der Einsatzstab, der die Bodentruppe, der Kommandant der Bodentruppen unterstützt.
Okay, das heisst also, aber lange hat man sich für das Thema im Journalismus nicht so interessiert und jetzt plötzlich ist Hightime für dich und Leute, die eben diesen Bereich abdecken.
Es ist eigentlich fürchterlich, dass das so ist. Ich habe mir das eigentlich so nicht gewünscht, absolut nicht, weil die Aktualität ist durch den Ukraine-Krieg tatsächlich gekommen und man wünscht sich das eigentlich nicht.
Aber das ist jetzt passiert. Aber wie machst du deine Analyse? Du gehst, glaube ich, nicht ab Front, sondern machst es in erster Linie vom Schreibtisch aus. Was sind denn deine Unterlagen, die Basis von deinem Wissen?
Ich glaube, es ist ein kleines Handicap, dass ich bis jetzt nicht in der Ukraine war. Wir haben Krieg auf dem Balkan erlebt und die Basis ist...
Aber warum bist du denn nicht gegangen?
Es hat sich bis jetzt einfach nie ergeben, weil ich natürlich einfach auch von Bern aus arbeite, die Bundespolitik verfolgt hat, die Schweizer Sicherheitspolitik verfolgt hat und ist ehrlich eines von ihren Projekten für den Herbst mit der Ukraine zu gehen. Nein, wenn du mich fragst wegen der Daten, das Gefechtsfeld, das wir hier haben, das ist ja relativ gläsern. Man hat über das Internet relativ umfassend sieht man, was passiert. Es gibt die russischen Telegram-Kanäle, es gibt ukrainische Telegram-Kanäle. Man hat Karten, wo man eigentlich drauf bis auf die Stufe Bataillon, also relativ steif oben runter sieht, wer da eingesetzt ist. Und mit der einigermaßen militärischen Vorbildung kann man mit diesen Daten recht gut arbeiten. Dann kommt dazu, dass wir unsere Korrespondenten haben, die hervorragende Arbeit machen. Ich lese sehr viel, auch in ausländischen Medien, ich lese sehr viel Papier. Und das ist dann am Schluss die Verdichtung von dem Gelesenen, was da passiert. Aber mit dem Handicap, dass ich bis jetzt noch nie in der Ukraine
bin. Aktuell hat es ja eine neue Situation gegeben. Die Waffenlieferung der Amerikaner, die 8 Monate lang ausgefallen sind, wegen der Republikaner im Kongress, sind aufgenommen worden, die Waffen sind gekommen, die Europäer liefern jetzt auch mehr. Was bedeutet das für die aktuelle Situation und was für die nächsten Monate, Georg?
Es hat sich gezeigt, dass ohne die westlichen Waffenlieferungen die Ukraine wirklich grosse Mühe hat. Der Entscheid vom Kongress, tatsächlich Waffen zu liefern, hat die Situation deblockiert. Die Ukraine kann wieder verteidigen. Hat bereits jetzt wieder gewisse Erfolge können machen. Und viel entscheidender noch ist, dass jetzt die Waffen auch dürfen teilweise eingesetzt werden auf Russisch, also mit, aus der Ukraine, beschiessen von, Ukraine, von russischem Gebiet. Das ist relativ wichtig jetzt auch in Bezug auf die Kharkiv-Situation.
Mhm. Aber für einen Angriff langt das noch nicht. Also die Russen sind immer noch im Angriff und die Ukraine die Defensive. Wird sich das in den nächsten Monaten ändern?
In den nächsten Monaten wird sich das nicht ändern. Man hat den Ukrainer zu spät zu wenig Waffen geliefert, für tatsächlich offensiv können zu werden. Sie haben im Jahr 2022 relativ viel Gebiet können zurückgewinnen. Und dann hat man viel zu lange gewartet, bis man wirklich Kampfpanzer gegeben hat und Material gegeben hat, wo sie hätten wirklich einen Gegenangriff fahren können.
Weil die Russen in dieser Zeit ihre grossen Verteidigungslinien ausgebaut haben. Also man hat es eigentlich verpasst, wenn man ein halbes Jahr oder vielleicht sogar ein Jahr früher angegriffen hat, hätte es ganz anders können rausgehen. Also die zögerliche Haltung im Westen, immer ein bisschen mehr, eben dann irgendwann mal Panzer, vielleicht kommen dann mal Flugzeug und eben dort dürfen wir sogar über Grenzen schiessen. Das hat eigentlich den Russen an Putin in die Hände gespielt.
Absolut. Ich glaube, too little, too late. Man hat tatsächlich dem General Surovikin die Möglichkeit, eine Befestigungswall aufzubauen und hat dann die westlichen Waffen fast verbrannt bei dem Sturm bei der Gegenoffensive im Sommer 2023. Und ich glaube, das wird in den Geschichtsbüchern als ziemliches Versagen irgendwann mal aufgeführt werden von der westlichen Politik und insbesondere natürlich auch vom Team vom Präsident Biden, wo eher auf der alles andere ist als eine kriegstriebende Gesellschaft, sondern extrem auf der Bremse gestanden
ist. Er ist ein bisschen auf der Bremse gestanden, weil er wirklich Angst hat, dass das könnte sich ausweiten zu einem Nuklearkrieg, der ihm angedroht worden ist. Es hat ja geheißen, die Großstadt Kharkiv, Millionenstadt, zweitgrößte Stadt von der Ukraine, die ist im Feuer direkt an der Front. Ist es überhaupt denkbar, dass die Russen so eine Stadt wie Kharkiv überhaupt können? Es ist eine größere Stadt eingenommen in diesem ganzen Krieg, das Mariupol. Kharkiv ist noch x-mal grösser. Ist das denkbar überhaupt?
Wenn wahrscheinlich und wenn, dann nur mit einer wahnsinnigen Zerstörung, mit einem wahnsinnigen Blutzoll. Im Moment sind viel zu wenig russische Kräfte überhaupt bereit in der Region Kharkiv für einen Sturm auf so eine Stadt überhaupt können zu wagen. Man hat das gesehen, sie haben sich auch nicht gewagt, irgendwie sich näher an Kiew herzubewegen. Der Kampf im überbauten Gebiet, das braucht enorm viel Menschen, enorm viel Munition. Und solange die Ukrainer einigermaßen verteidigen, ist das sehr unwahrscheinlich.
Wie hat sich denn die Form der Kriegsführung in den letzten 12, 24 Monaten verändert? Oder? Man hat das Gefühl, wenn man mit dem Panzer kommt, dann ist man stärker. Hat nicht funktioniert. Man hat andere Sachen versucht. Drohnen haben eine wahnsinnige Rolle eingenommen. Was hat sich alles verändert und wird sich noch weiter verändern?
Ich glaube, man muss einen Schritt zurücknehmen. Man hat eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg nie mehr in diesem riesengroßen Maßstab einen Angriff mit Panzer und Artillerie und allem drum und dran gehabt.
Haben wir auch nicht geglaubt, dass das nochmal je passieren wird?
Ich habe nicht geglaubt, dass das jemals wird passieren. Und wenn es passiert ist, dann sind die Amerikaner im Irak mit einer sehr grossen Überlegenheit oder die Israeli mit einer grossen Überlegenheit und viel taktischem Geschick. Aber jetzt in diesem Maßstab sind die Russen zuerst gescheitert an der Verteidigung der Ukrainer und nachher die Ukrainer an der Verteidigung der Russen. Was sich geändert hat, ist, dass man auf der einen Seite tatsächlich sieht, die alten Gesetzmäßigkeiten von der Kriegsführung, die gelten nach wie vor, aber ringsherum um die quasi physische Kriegsführung ist eine Wolke von Technologie, Drohnen, elektronische Kriegsführung auf einer Ebene, wo quasi die physische Kriegsführung teilweise fast verunmöglicht. Und ich sage, was man im Moment sehen kann, ist eine Vermischung von militärischer Technologie und ganz simpler Consumer-Technologie, was zu einem ganzen Brei wird.
Aber was heisst Consumer-Technologie?
Also, dass man zum Beispiel die Ukrainer über eine App auf dem iPhone oder auf dem Handy Zielbestimmung für die Artillerie haben entwickelt, dass man mit dem Starlink-System von Elon Musk Kommunikation nicht sichergestellt, dass man mit einfachen Consumer-Drohnen, wo man vorher schöne Bilder wollte machen, Zielaufklärung macht und so weiter und so fort.
Die Ukraine hat von Anfang an fast keine Flugwaffen gehabt. Man hat immer gesagt, die kommen dann mal, die F-16 schon sehr lange. Jetzt hat sogar Frankreich angekündigt, Macron, es kommen dann Mirage-Flugzeuge, glaube ich nicht in so grosser Zahl, aber immerhin aus anderen Ländern, aus Holland etc. Was wird das verändern?
Mit Kampfflugzeugen wird man können Schwergewicht bilden und relativ schnell auch Schwergewicht verschieben. Das wird bedeuten, dass die Bodentruppen sehr viel konzentrierter könnten angreifen. Das ist eigentlich die Idee. Die Kampfflugzeuge wären schon wichtig gewesen bei der Sommeroffensive 2023, wo es bleiben stecken. Es wird auch möglich sein, mit den F-16 tiefer ins Gebiet hineinzufliegen und wirklich sehr viel gezielter auch Angriffe zu fliegen. Und sie werden dort auch Möglichkeiten haben, in der Kommunikation auch sehr viel besser werden sein.
Eben, es ist ja ganz klar, die Russen haben viel mehr Personal, es ist ein grösseres Land, 3-mal mehr Menschen leben dort. Man gehört, es hat auch zu wenig ukrainische Soldaten an der Front. Das ist eine riesenlange Front von 1200 Kilometern. Kann man sich fast nicht vorstellen. Wie wirkt sich das langfristig aus?
Also die Ukrainer haben ja ein System, wie sie ermöglichen, dass die Verbände, die sie haben, in diesem Abnutzungskrieg, was ja eigentlich ist, jeweils auch sich erholen. Sie haben ein Rotationsprinzip. Darum sieht man im Landesinner in der Ukraine relativ viele Soldaten. Weil ein Drittel von den Einheiten ist ja der Front. Ein Drittel ist sich am Retablieren und ein Drittel ist am Vorbereiten für den nächsten Kampf. Und so schauen sie, dass die Truppen,
die eingesetzt sind. Aber die haben immer genug. Haben sie denn genug langfristig?
Nein, sie haben nicht genug langfristig. Ich glaube, das Personalproblem ist sehr deutlich. Man hat zum Beispiel gesehen, an der Kharkiv-Front, dass sie verschiedene Verbände müssen einsetzen, die sehr abenteuerlich zusammengesetzt sind.
Eben, zum Teil auch Gefangene, die dort eingesetzt wurden, wie es die Russen auch gemacht haben. Ich glaube, unter anderen Bedingungen.
An der Kharkiv-Front waren es vor allem so die Partisanen aus Russland selber, also oppositionelle Russen, zweifelhaften Hintergrund zu dort eingesetzt worden sind. Und der mit den Gefangenen, das ist ein Projekt, das natürlich unter ganz anderen Vorzeichen passiert als bei den Russen. Also, da ist der Rechtsstaat dahinter.
Es werden nicht einfach Mörder rausgelassen, wenn sie, sagen wir, noch 3 Jahre Haft haben. Genau. Dann sagt man es weiter lassen, 2 Jahre, wenn du ein Jahr auf die Front gehst oder so etwas.
Genau, das ist der Hintergrund. Und es ist extrem wichtig, auch immer zu betonen, dass so Sachen in der Ukraine im Rahmen des Rechtsstaats passieren, wenn immer möglich.
Also, man hat von Anfang an gesagt, in der Ukraine, wir müssen jeden Quadrat Meter zurückerobern, das ist offenbar kein realistisches Ziel mehr. Wie müsste denn aus ukrainischer Sicht eine Friedenslösung aussehen, wo man noch einigermaßen zustimmen kann? Ein Kompromiss, wo man vielleicht bis vor kurzem nicht hat wollen anschauen. Aber was ist realistisch? Was meinst du?
Also im Kern geht es ja darum, dass man die ukrainische Staatlichkeit retten kann, die ukrainische Demokratie oder die Demokratie, die sich da im Entwickeln ist, kann retten. Das bedeutet, dass sie in Verhandlungen günstige Voraussetzungen müssen haben, eine gewisse Initiative müssen wieder zurückgewinnen auf dem Militärischen.
Und eben, wie müssen sie militärisch ausgehen? Müssen sie also jetzt noch aus ukrainischer Sicht noch wirklich noch mehr Territorium, grössere Brücken, Territorium zurückerobern?
Es geht vor allem darum, dass sie die Initiative wieder zurückgewinnen können. Und ich glaube, für das heute zu verstehen, muss man es ein bisschen einordnen. Die Ukraine führt ja nicht nur den Krieg am Boden auf der Front, sondern es gibt einen Krieg, der in der Tiefe vom Raum stattfindet gegen russische Einrichtungen. Es gibt den Krieg, die Abwehr eigentlich von den Luftangriffen von den Russen mit den weitreichenden Waffen. Und es gibt eine Art strategischen Krieg um einen Goodwill von der Unterstützung. Das sind verschiedene Fronten, die die Ukrainer gleichzeitig bespielen. Mhm. Und wenn es nicht gelingt, an einer von dieser Front wirklich wieder in die Initiative können zu gehen und vielleicht auch am Boden durch das eine gewisse Dynamik entsteht, dass die Russen nicht mehr einfach im Vorteil sind, dann habe ich den Eindruck, dass eben auch Voraussetzung da ist, mit einem gewissen Selbstbewusstsein zu verhandeln.
Aber die Russen haben ja gesagt, sie wollen das Land entnazifizieren, sie wollen die Ukraine zerstören. Das heisst, die Russen müssen echt in eine schlimme Situation militärisch kommen, dass sie so etwas würden akzeptieren.
Es ist eine relativ schwierige Situation. Die Russen haben 3 Kernziele, oder? So die sogenannte Entnazifizierung, das heisst, weg mit der Demokratie übersetzt. Sie wollen die Ukraine neutralisieren oder verschwinden. Also kein NATO-Beitritt und sie wollen grossen Teil gewinnen. Und wenn es den Ukrainer schon noch mal gewinnt, ihre Staatlichkeit zu behalten und zum Beispiel eben auch der NATO beizutreten, wenn sie das wollen, dann haben sie
aber wäre das aus westlicher Sicht nicht eine Voraussetzung auch, dass man sagt, wir sind noch einigermaßen mit einem blauen Auge davongekommen. Zwar sind die Grenzen verschoben worden, aber wir haben einen gewissen Sicherheitsriegel, dass das nicht einfach innerhalb von 3 Jahren wieder weitergeht.
Aber es ist bitter, dass man wahrscheinlich wird müssen akzeptieren, am Schluss, dass man mit kriegerischen Mitteln Politik machen kann. Das ist eigentlich etwas, was man verhindern wollte. Aber wenn es gelingt, dass die Ukraine ein Angebot annehmen kann, quasi Teil der NATO zu werden, dann hat man sehr viel gewonnen. Aber das liegt natürlich nicht nur in der Hand der Ukrainer, sondern das liegt sehr stark auch in der Hand vom Westen. Und der Gipfel in Washington, der NATO-Gipfel, der jetzt kommt, der wird entscheidend sein. Und es wäre zu hoffen, wie realistisch das ist, weiß ich nicht, aber es wäre zu hoffen, dass die Ukraine ein Angebot bekommt, der NATO.
Jetzt haben wir ja eben an diesem Wochenende die Konferenz auf dem Bürgerstock, eine Aktivität, eine diplomatische Aktivität von der Schweiz, die wir seit vielen Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben. Was sind deine Erwartungen? Was wäre deiner Meinung nach ein Erfolg, was ein Misserfolg?
Also ein Misserfolg wäre, wenn man sich getroffen hätte, es keine Schlusserklärung gäbe und die Konfrontation noch verstärkt werden. Ein Erfolg wäre eine Schlusserklärung mit der Idee, wie man in Konflikten oder wie man sich in Konflikten verhält. Es geht ja im Wesentlichen im Moment nicht um die ganz grossen Fragen, sondern um die Ernährungssicherheit, um die freie Schifffahrt im Schwarzen Meer oder um die Sicherheit von den Atomanlagen.
Aber kann man das dann ändern, ohne dass die Russen sich da einverstanden erklären?
Ich glaube, entscheidend ist, wenn es eine gewisse Einigung gibt unter gewissen Staaten, die like-minded sind, also gleichgesinnt sind einigermaßen, dass man ein starkes Zeichen setzen kann und auch Druck erzeugen mit dem. Es ist keine Friedenskonferenz, ich glaube, das Wording war völlig falsch, sondern es ist der Versuch von Staaten, die sich gemeinsam auf Prinzipien einigen, für Druck zu machen.
Soweit Georg Hässler, er ist Militärexperte von der NZZ. Mein nächster Gast ist der Journalist Peter Hosli, direkt zurück aus der Ukraine. Bei mir im Studio ist jetzt Peter Hosli, lange Jahre im Schweizer Fernsehen, NZZ. Am Sonntag jetzt vor allem Leiter von der Ringe Journalistenschule, aber auch aktiv als Journalist tätig, vor allem in den USA und in der Ukraine. Und Peter, du kommst jetzt gerade direkt zurück aus der Ukraine. Erzähl mal.
Genau, ich bin vor einer Woche zurück aus der Ukraine. Das ist meine vierte Reise seit dem Anfang vom vollen Krieg, wie man ja in der Ukraine sagt. Man sagt nicht seit dem Anfang vom Krieg 2022, sondern man sagt, der Krieg dauert ja schon seit 2014. 2014. Ich war jeweils nicht an der Front, sondern mich interessieren eigentlich Orte mehr, wo man feststellen kann, was für Auswirkungen der Krieg auf die Menschen hat.
Mhm. Und was hast du dort genau erfahren? Wo bist du eingegangen? Du hast, glaube ich, ein Projekt verfolgt, wo auch ich ein bisschen am Rand mitverfolgt habe seit längerer Zeit, eine Schweizer Initiative.
Genau, ich war in Iwankiv, das ist flächenmässig die grösste Gemeinde in der Ukraine, das ist südlich von Tschernobyl. Und in Iwankiv haben die Russen gerade am Anfang des vollen Krieges über 2000 Häuser zerstört. Also die sind dort voll eingefahren, von Belarus oben runter. Und ein Schweizer Unternehmer, der Martin Huber, hat in den letzten 2 Jahren schon über 100 Holzhäuser an Familien in Iwankiv geliefert.
Wo aber wie hat er das? Als erstes, wer ist der Huber?
Der Martin Huber ist ein Unternehmer aus Herisau, also ein Appenzeller. Und der tut in 5. Generation leitet er ein Fensterrahmenunternehmen. Und der ist in den 90er Jahren ist er auf Moskau und dann hat er das Geschäft in Moskau aufgegeben. Und seine Mitarbeiter haben ihm dann gesagt, komm, wir gehen in die Ukraine. Und der Martin Huber hat gesagt, was hat es dort? Und dann hat der Mitarbeiter gesagt, dort hat es wahnsinnig viele Eichenwälder. Und der Martin Huber tut seit 2005 aus Eichenholz macht er Fensterrahmen in der Ukraine, tut sie dann in der Schweiz importieren. Und vielleicht sein bekanntestes Projekt, das ist der HB von Zürich, also der Hauptbahnhof, den sie renoviert haben. Und die wunderbaren Fenster, die man dort sieht, die sind aus ukrainischen Eichenhölzern gemacht. Und der Martin Huber ist sehr verbunden mit dem Land, kennt das gut. Und er hat am Anfang des Krieges hat er Bilder gesehen von der Gegend von Tschernobyl, von Iwankiv. Und dann hat er sich entschieden, hey, die Zerstörung ist so wahnsinnig gross, da muss ich etwas unternehmen.
Und was hat er dann gemacht? Er ist einfach mal hingegangen und hat gefragt, was braucht er oder wie? Wie ist das gegangen?
Er hat gedacht, er muss eigentlich das Wichtigste machen, was die Leute brauchen, nämlich wieder ein Dach über dem Kopf. Und er hat dann zusammen mit einem Unternehmer, einem Holzbauunternehmen im Savonim, Enrico Ufer, hat er ein Haus hergestellt, hier in der Schweiz, das entwickelt, hat ukrainische Handwerker hat er nach Savonim geholt und die haben gelernt, wie man das Haus baut.
Kannst du noch ein bisschen beschreiben, wie das aussieht?
Oder das ist so ein modulares Haus, das besteht aus 2 grossen Räumen, einem Wohnzimmer und einem Schlafzimmer, einer Küche. Dort kann man bequem zu viert drin wohnen. Das ist ein stabiles Haus, also so wie so eine Art ein Tiny House. Und das Haus hat er dann gefahren mit einem Lastwagen in die Ukraine, hat er in einer ersten Familie, das ist eine alleinstehende Mutter mit 2 Kindern, übergeben. Und dann hat er das gleiche Haus hat er dann quasi massenproduziert und hat das in seiner Fabrik in der Ukraine hergestellt. Also er gibt eigentlich ukrainischen Arbeitern, gibt er Arbeit und er stellt etwas her, wo er dann auch Opfer von dem Krieg zu.
Und was kostet so ein Haus?
Also im Durchschnitt, er hat eben 100 Häuser hergestellt, kostet so ein Haus ungefähr 30'000 Franken.
Also unglaublich wenig.
Unglaublich wenig für das, dass man aber, das eigentlich bis ans Lebensende kann brauchen.
Eben, auch mit Küche und allem und WC.
Es ist ein sehr schweizerisches Produkt, es hat Geberit-WCs drin, die übrigens auch in der Ukraine hergestellt werden. Die Spanplatten sind von Swiss Chrono, das ist ein Schweizer Spanplattenfirma, die auch in der Ukraine hergestellt werden. Es hat eine Waschmaschine drin, es hat einen Stromanschluss, es hat Wasser, also man kann dort gut drin leben.
Also, das hat er gemacht, Geld hat er gesammelt, oder? Ich kann auch ein bisschen beisteuern, andere auch. Und das geht jetzt immer noch weiter, hat immer noch Spender, die ihm da helfen, weil das funktioniert. Hat er dann auch noch irgendeine staatliche Hilfe bekommen? Weil das ist ja etwas, das offenbar völlig unbürokratisch sehr effektiv ist.
Also der Bundesrat möchte ja bis zu 5 Milliarden Franken ausgeben für den Wiederaufbau für die Ukraine. Der Bund hat 2 von diesen 100 Häusern gezahlt.
2?
2. Und persönlich finde ich das ehrlich gesagt ein bisschen knauserig und mein Reporting oder meine Recherchen zeigen, das ist vor allem auf Initiativen vom damaligen Botschafter Wild entstanden und so stützt sich der Bund und übrigens auch die Glückskette recht zurückhalten. Und warum? Weil sie sagen, dass der Martin Huber, sein Verein Ukraine-Hilfe, der sei nicht CEWO zertifiziert, also kein Hilfswerk. Und das ist eben etwas, was der Martin Huber ganz bewusst nicht machen will. machen, weil er sagt, dann müsse er viel zu viel Administration machen. Er sagt, das ganze Geld, das er sammelt, geht quasi in die Löhne der Ukraine, ins Material und in den Transport von diesen Häusern.
Aber die Schweiz gibt ja im Vergleich zu anderen Ländern viel weniger. Und dann muss man sagen, dann müssen so Leute wie Martin Huber da einspringen, damit unser Land dann wirklich aktiv und effektiv da Hilfe kann leisten.
Ja, also ich kenne ehrlich gesagt kein anderes Projekt aus der Schweiz heraus, das so erfolgreich und auch so effizient ist. Und ich habe Martin Huber dann auch gefragt, warum er glaubt, sei das möglich. Und er hat gesagt, weil er halt die Ukraine wirklich sehr gut kennt. Man muss sich vorstellen, der ist jeden Monat einmal dort. Der fährt immer mit dem Auto die 2000 Kilometer nach Vinica und dann fährt er wieder zurück. Und er kennt wirklich jeden Ecken in dem Land.
Mhm. Er ist dort angekommen, da gibt es eine Bürgermeisterin in dem Ivankiv. Wie ist das bei ihr angekommen, die Art von Hilfe und Aktion?
Oder die Bürgermeisterin, die ist wenige Monate vor dem Krieg ist die, gewählt worden und die macht jetzt eigentlich nichts anderes als den Aufbau von dem Land oder von ihrer Gemeinde zu koordinieren und die reist, wenn immer möglich, reist die durch Europa. Die hat zum Beispiel Feuerwehrautos auftrieben in Sindelfingen. Sie hat Martin Huber dazu gebracht, elektrische Betten zu finden in einem
Spital. Also sie hilft aktiv mit.
Die ist unglaublich engagiert und wir reden ja immer über die korrupte Ukraine und so und ich habe das bis jetzt einfach vor Ort noch nicht gesehen. Also, das ist eine Bürgermeisterin.
Ist effizient, hast du das Gefühl?
Die ist total effizient. Die ist bei all diesen Übergaben von diesen Häusern dabei. Sie selber tut zum Beispiel auswählen, was für Familien die Häuser auskommt. Das macht nicht der Martin Huber. Sie schaut auf Familien mit vielen Kindern. Sie schaut auf Familien, wo je nachdem ein Kind darunter hat, das behindert ist. Sie schaut auf alte Leute. Also, sie tut das sehr klar auswählen. Ich habe jetzt auf meiner letzten Reise eine Mutter kennengelernt mit zwei kleinen Kindern, wo der Vater an der Front ist und die ist dann natürlich sehr schnell ist sie auf der Warteliste aufgerückt und die hat das Haus innerhalb von einem Monat bekommen.
Grossartig. Sag mal, wie hast du die Stimmung dort erlebt?
Ich war jetzt das vierte Mal. Ich habe sie eigentlich euphorischer erlebt
als
noch vor einem Jahr. Also ich habe
trotz allen Rückschlägen, die man da immer darüber geschrieben hat.
Ich habe zum Beispiel ein paar kriegsversehrte Soldaten getroffen.
Also Leute, die Glieder verloren haben?
Ich habe amputierte Soldaten verloren, die Arm und Bein verloren haben. Ich habe die an einem Fußballmatch gesehen. Ein amputiertes Team quasi, sind alle amputiert gewesen und ich habe dann lange mit denen geredet und die haben eigentlich alle ein Ziel. Die wollen zurück an die Front, die wollen weiterkämpfen und dann habe ich natürlich die Leute auch immer gefragt, also die Bürgermeisterin, aber auch die Soldaten, ja, was wäre denn die Lösung und man muss doch einen Kompromiss machen und das Wort Kompromiss, das ist auf Ukrainisch das Gleiche. Und die haben das durchs Band abgelehnt. Die sind sogar so weit gegangen, wo sie mir gesagt haben, eigentlich müssen wir sogar die Krim zurückholen. Was ich persönlich ein bisschen naiv finde. Ich glaube, das wird schwierig sein, um die Krim zurückzuholen. Aber ich habe gemerkt, dass quasi der Angriff der Russen, die hat das Land schon sehr, sehr zusammengeschweißt und die Leute haben angefangen, die haben einen grossen Blutzoll gezahlt. Also wenn man zum Beispiel Friedhöfe sieht, dort flattern sehr viele ukrainische Fahnen drauf. Und,
aber jetzt die Mobilisierung hat ja nicht so richtig stattgefunden, eher zögerlich. Es gibt auch Leute, Männer, die immer noch ausreisen und so. Was hat das für einen Einfluss auf die Stimmung?
Also was mir zum Beispiel viel erzählt haben, ist, dass es tatsächlich zu wenig Männer hat. Also zum Beispiel, es sei sehr schwierig geworden, einen Handwerker zu finden, einen Automechaniker, wo in der Regel eher Männer sind. Oder wenn man durch die Städte läuft, dann sieht man funktionierende Städte, die Cafés sind voll, aber es hat eigentlich nur alte Männer draussen und junge Frauen und die jungen Männer sind wie so ein bisschen verschwunden. Und ich habe dann natürlich auch gefragt, wo die sind und gesagt, ja, die dürfen sich eher zurückhalten, weil die haben Angst, dass sie jetzt quasi zwangsmässig eingezogen werden.
Also verstecken sie sich?
Sie verstecken sich, ja.
Und dann, aber müsste dann irgendwie die Regierung, gerade auch in der Grossstadt und vielleicht sogar in der oberen sozialen Schicht, nicht ein bisschen konsequenter durchgreifen, weil die Russen, die haben einfach mehr Leute, oder?
Also mir hat die Bürgermeisterin vorgerechnet, dass sie eigentlich, die Ukraine hat eigentlich 2,5 Millionen Männer im wehrfähigen Alter und Russland hat wahrscheinlich gegen 15 Millionen und das sind eindeutig mehr. Und Als ich dann ausgereist bin aus der Ukraine, das ist immer relativ ein langer Prozedere, das schaut man immer stundenlang an, also wenn man in die EU einreist. Und ich habe jetzt auf dieser Reise länger mit einem Grenzbeamten geredet und der hat mir etwas Erstaunliches erzählt. Er hat mir gesagt, dass an diesem Morgen sagen schon 13 Männer im wehrfähigen Alter ausgereist. Und das widerspricht ja eigentlich im Gesetz. Also die Männer dürfen nicht ausreisen. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, haben die nicht einfach davon abgehalten? Und dann hat er mir gesagt, sie dürfen nicht. Weil die EU würde das als Menschenrechtsverletzung anschauen, wenn man die Deserteure nicht würde ausreisen lassen. Das habe ich schon erstaunlich gefunden.
Aber man schaut jetzt auf die EU, der hat man ja nicht angehört, oder? Man ist ja nicht Teil von der EU und auf das verzichten, was eigentlich nötig wäre, nämlich die Leute im Land zu behalten, oder?
Ich meine, auf der anderen Seite ist man natürlich auch angewiesen auf Hilfe von der EU, und zwar humanitäre Hilfe, aber natürlich vor allem auch Waffen. Und ich glaube, die Ukraine schaut schon, wie sie der benachbarten EU, oder ich meine, es ist Ungarn, ist Slowakei, es sind Polen, das sind alles Nachbarn, dass man quasi die Gesetzgebung berücksichtigt.
Man hört ja, dass vor allem jetzt durch die Angriffe, durch die Flugzeuge, durch die Gleitbomben ukrainische Infrastruktur zerstört worden ist, auch Stromnetz und Stromfabriken etc. Was hast du da erlebt?
Also es ist tatsächlich so, dass es immer wieder zu Stromausfällen kommt. Als ich etwa vor eineinhalb Jahren mal im Winter da war, war das also noch viel drastischer gewesen. Weil
im ersten Kriegswinter, das ist das
Schlimmste. Genau, weil es früh dunkel ist. Mittlerweile merkt man das gar nicht mehr richtig, weil eigentlich sind alle Geschäfte, die Hotels sind ausgerüstet mit Generatoren. Also der Ton vom Krieg, wo keine Raketen fallen oder wo nicht beschossen wird, sind quasi Dieselgeneratoren. Wenn der Strom ausfällt, geht das sofort an. Also das haben sie quasi zurückgezogen. Aber sie sagen auch jetzt, dass der nächste Winter könnte wieder eine Gefahr werden, wenn mehrere Kraftwerk angegriffen.
Du bist ja vor kurzem gerade in den USA und hast den Wahlkampf beobachtet, gehst du dort an. Hat man dann Angst in der Ukraine, dass Donald Trump gewinnen könnte und dass das Ganze könnte zum Scheitern bringen?
Also mit den Leuten, die ich geredet habe, die haben schon ein sehr grosses Vertrauen in die USA, sind ein grösseres Vertrauen in die USA als in Europa. Und es hat jetzt eigentlich niemand gesagt, ja, wenn es einen Wechsel gibt an der Spitze im Weißen Haus, dass sich denn das würde verändern. Also, sie haben ein grosses Vertrauen, weil sie halt wirklich ausgerüstet worden sind von den USA.
Und du hättest das Vertrauen auch?
In Donald Trump? Ich glaube, dass die Amerikaner, also ich glaube, dass der Donald Trump, wenn er gewählt werden würde und wenn man die jetzigen Umfragen anschaut, sieht das nicht so schlecht aus. Was der Donald Trump nicht will, ist, dass die USA verliert oder dass er als
wird
Verlierer...
Wird das als Verlust oder als Niederlage von den USA geschaut?
Ja, ich meine, die USA ist jetzt seit zwei Jahren der wichtigste Verbündete
der Ukraine. Aber sie haben nicht einen einzigen Soldat auf dem Boden.
Sie haben keinen Soldat auf dem Boden, aber sie haben natürlich, sie organisieren und managen den Krieg. Und wenn sie sich zurückziehen und Russland würde den Krieg gewinnen, dann wäre das auch eine Niederlage von den USA. Und ich glaube nicht, dass der Donald Trump, der ja nichts so sehr verachtet wie ein Loser zu sein, dass er das würde wählen.
Also gut, jetzt haben wir da die Konferenz auf dem Bürgerstock, die von der Schweiz organisiert worden ist. Der Herr Gassi ist der Moderator, Frau Amherd ist dort. Hat man da das in der Ukraine überhaupt zur Kenntnis genommen?
Ehrlich gesagt, es hat niemand von diesen Leuten quasi in Ivankiv hat über das geredet. Ich habe einen Pressesprecher getroffen von der Armee, der ukrainischen Armee, und er hat mir schon gesagt, dass sie Hoffnung haben in die Konferenz. Mhm. Also die Leute, die quasi mit der Armee, mit der Politik zu tun haben, die sind sich bewusst, die Leute in Ivankiv, die ihre Häuser verloren haben, die haben nicht über das geredet.
Und was hast du für Erwartungen in Sachen Bürgerstock?
Ich bin ja eher ein Reporter und nicht ein Analyst oder ein Strateg. Aber ich rede immer wieder mit Politikerinnen und Politikern. Und die Livia Loi habe ich unlängst interviewt. Und ich habe sie natürlich auch zu dem
gefragt. Livia Loi ist?
Ist jetzt Botschafterin in Berlin und ist vorher Staatssekretärin gsi beim EDA, also beim Außenministerium. Und sie hat einfach gesagt, es sei immer einfacher, einen Krieg zu verhindern, als einen Krieg zu beenden. Das ist ganz wichtig. Und sie hat gesagt, Diplomatie allein könne einen Krieg nicht beenden. Es brauche immer auch den politischen Willen. Und den politischen Willen können wir quasi erreichen, wenn die Leute miteinander reden. Und Ich habe sie dann
das
gefragt,
ist ja nicht der Fall, also es reden die Leute, aber nicht beide Seiten.
Und ich habe dann gefragt, ja, aber wenn dann beide Seiten nicht dabei sind, und dann sagt sie, wir müssen halt anfangen mit sogenannter Shuttle-Diplomatie. Also quasi die, die reden, müssen zuerst mit einer Seite reden und nachher mit der anderen Seite. Und das ist einfach sehr ein langer Prozess. Und ich glaube, die Konferenz kann ein Schritt sein, sicher nicht etwas Abschliessendes. Und in der Ukraine selber geht man davon aus, dass der Krieg noch 1 bis 2 Jahre dauert. Also ich glaube nicht, dass der Bürgerstock quasi ein Abschluss ist von etwas, sondern einfach ein Zwischenschritt.
Soweit Peter Hosli, er ist Journalist, jetzt bei Ringe, aber immer auch wieder unterwegs in Amerika und in der Ukraine. In ein paar Minuten unser dritter Experte, der Kurt Pelder.
Until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until there are no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. Miss a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. It is a war. Rule of international morality will remain but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Now everywhere is war. War. And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, sub a human bondage, have been toppled, totally destroyed. Well, everywhere is war.
Mein dritter Gast ist der Kurt Pelder. Er ist schon sehr oft in den letzten 2 Jahren in der Ukraine als Journalist, aber auch mit einer eigenen privaten Hilfsorganisation. Du bist jetzt am Telefon, bist im Osten immer noch. Kurt, du bist vor kurzem an der Front gewesen. Kannst du erzählen, was du dort erlebt hast?
Ja, es sind verschiedene Frontabschnitte gesehen und was am meisten aufgefallen ist, ist, dass die Ukrainer wieder Munition haben. Also ihre Artillerie ist praktisch Tag und Nacht dabei gesehen, die russischen Stellungen zu beschießen. Und da hat sich also die Situation sehr verbessert. Aber es gibt andere Bereiche, also zum Beispiel eben die Flugabwehr, wo das Problem etwa gleich ist wie bei meiner letzten Reise im April. Also Flugzeuge, die Gleitbomben aus grosser Höhe abwerfen, weit hinter der Front, also außerhalb von der Reichweite von der ukrainischen Flugabwehr, die so in Frontnähe stationiert ist. Und die Bomben, die richten riesen Schäden ab. Ich habe zum Beispiel gesehen, wie sie ein Munitionslager getroffen haben von den Ukrainern. Und das brennt dann stundenlang, da fliegen Sachen in die Luft. Also es ist immer noch eine schwierige Situation, aber es hat sich im Vergleich zu meiner letzten Reise im April für die Ukrainer deutlich verbessert.
Aber was kann denn die Ukraine machen, um jetzt gegen die Gleitbomben irgendwie einzugreifen? Was müsste jetzt ideal für Waffen?
Hätten an sich schon Waffen. Sie haben zum Beispiel die Patriot-Flugabwehr-Lenkwaffen. Die haben eine riesige Reichweite. Die könnten die Flugzeuge abholen. Aber die braucht man zur Verteidigung von der Städte bzw. von der elektrischen Infrastruktur, Kraftwerk, Heizkraftwerk und so weiter. Und das ist auch etwas im Vergleich zu früheren Reisen. Also draußen haben sehr viele Kraftwerke, Staudämme und so weiter zerstört. Und das sieht man also auch in der grossen Stadt, in Kiew, wo es sonst friedlich ist. Es hat jetzt andauernd Stromausfall und das lässt nicht gut zu warten für den Winter, wenn es dann wieder kalt ist.
Man hört ja jetzt schon sehr lange, dass die Ukrainer Flugzeuge bekommen sollen, die F-16 oder jetzt dann sogar noch Mirage aus Frankreich. Könnte man die dann einsetzen gegen die Gleitbomben?
Ja, also Flugzeuge können natürlich die russischen Kampfbomben aus grosser Distanz je nachdem erkennen. Und wenn man die richtigen Luft-Luft-Raketen mitliefert, und das ist, glaube ich, zu warten, dann können die durchaus Flugzeuge abholen. Und Flugzeuge haben dann eben den Vorteil, sie sind viel mobiler natürlich, wie so eine schwere Patriot-Raketenbatterie. Es ist ja eine im Osten zumindest teilweise von den Russen zerstört worden. Wie man genau versucht hat, solche Flugzeuge vom Himmel zu schiessen, das ist auch gelungen. Also, ich glaube, mehr wie 6 oder 7 russische Flugzeuge sind abgeschossen worden. Aber dann haben die Russen die Batterie können ausfindig machen. Und das ist natürlich bei der F-16 oder Mirage 2000 ein bisschen schwieriger. Da müsste man sich wirklich, oder das, was die Russen auch je nachdem machen, auf die Flugplätze konzentrieren. Also, es ist am Schluss ein Mix von Waffen. Es gibt nicht die Wunderwaffen, aber es braucht einen Mix von Waffen und es braucht einen stetigen Nachschub. Also nicht so wie in den letzten 7-8 Monaten, wo die Amerikaner praktisch nichts geliefert haben, was dann auch zu dieser sehr schwierigen Situation an der Front und zu verschiedenen Teilsiegen von den Russen geführt hat.
Was entwickelt sich da technologisch? Man hört immer, wenn wieder eine neue Waffe kommt, gibt es dann sofort auch wieder eine Gegenwaffe, und zwar auf beiden Seiten, und beide lehren voneinander. Was hast du da in Erfahrung bringen können?
Also Probleme sind auf beiden Seiten mit GPS-gesteuerten Waffen, also Drohnen, die mit GPS navigieren, aber auch Artilleriegranaten zum Beispiel, wo man programmieren kann, dass sie bestimmte Koordinaten treffen, wenn der Gegner, und das haben mittlerweile beide Seiten, haben starke Störsender, wo die GPS-Signale entweder ganz stören oder das Navigationsgerät verwirren, dass es das Gefühl hat, es sei an einem anderen Ort, und dann treffen die Waffen nicht mehr. Und das sind zum Teil sehr, sehr teure Granaten, also amerikanische Excalibur-Granaten, kosten ein Stück um die $100,000, und die sind mittlerweile praktisch wertlos, weil die Russen so viele Störsender haben. Und die Ukrainer haben das auch, es betrifft aber auch Störsender, wo die kleinen Drohnen, die Quadcopter, wo mit einer einfache Funkfrequenz gesteuert werden und ihr Videosignal übertragen, die werden auch gestört von beiden Seiten, wobei ich das Gefühl habe, den Eindruck hatte an der Front, dass die Ukrainer dort mittlerweile die Nase vorne haben. Die Geräte sind auch, die Störsender sind günstiger geworden. Also fast jedes Fahrzeug von der ukrainischen Armee in Frontnähe hat so einen Störsender. Und das verhindert eben, dass die kleinen Drohnen am Schluss dann noch ihr Ziel finden. Die Frequenzen werden gestört, der Pilot verliert Signal und die Drohne stürzt ab.
Das heisst aber, Drohnen, hat man das Gefühl, das ist die neue Wunderwaffe. Also die Russen haben ja da die iranischen und türkischen Drohnen eingesetzt und Kamikaze-Drohnen. Und jetzt mit diesen Störsendern haben die offenbar einen Teil ihrer Wirkung bereits schon wieder verloren. Ist das richtig?
Also sie haben ihre Wirkung nicht ganz verloren. Es ist nicht ganz einfach, die Störsender zu koordinieren. Und die meisten, also die kleinen auf den Fahrzeugen, die die stören auch nur so einen Radius von 50 bis 100 Meter. Also das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber es gibt natürlich mittlerweile auch Drohnen, die ganz anders funktionieren, also weitreichende Drohnen, die zum Beispiel über Satellit ihre Steuerungssignale bekommen. Es wird experimentiert mit kleinen Drohnen, die sich am Schluss selber ins Ziel lenken, also ohne Hilfe von einem Pilot. Und das wird sich gegenseitig aufschaukeln und gewinnen wird möglicherweise der, der den technologischen Vorsprung hat.
Man hat ja gehört, Panzer, die ja da eingesetzt wurden, sind auch westliche Panzer, Abrams und Leopard etc., sind von Drohnen zerstört worden. Sind jetzt die mehr gesichert, wenn man die Drohnen auf die Art und Weise kann von ihrem Ziel abbringen, die russischen Drohnen? Können die mehr eingesetzt werden an der Front? Und werden sie mehr eingesetzt?
Also sie werden nicht wirklich mehr eingesetzt, weil es ist ja eigentlich ein defensiver Kampf jetzt von der Ukraine, sehr auch verstärkt durch Minenfelder, und bis jetzt hat man einfach noch keine Möglichkeit gefunden, die Kombination von Minenfeldern und massiven Drohnenangriffen dem entgegenzuwirken. Also die Ukraine verwenden natürlich auch, wenn die Russen angreifen mit Panzer, und da sieht man zum Teil auch auf den Bildern dann die Störsender oben auf dem Dach, oder die Panzerfahrzeuge sind total eingehakt mit Blech oder mit Gitterkäfig, wo die Drohnen dann in einer gewissen Distanz zur richtigen Panzerung explodieren und dann nicht mehr die Wirkung haben. Also da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, aber es ist immer noch so, dass viele Panzer durch Drohnen und auch andere Waffen abgeschossen werden, und dadurch braucht man die Panzer mehr so in der zweiten Reihe als Artillerieunterstützung, Nachunterstützung für die Infanterie, die angreift.
Du bist ja in Kharkiv, die Stadt nahe von der russischen Grenze, ist ja im Zentrum von dem grossen russischen Angriff. Wie hast du dort die Stimmung und überhaupt das Ganze erlebt?
Also je länger ich darüber nachdenke, muss ich sagen, das war nicht ein Angriff auf die Stadt Kharkiv gewesen. Das war ein Angriff auf ein paar Dörfer, kleine Städte, direkt an der Grenze. Und dort ist der Angriff, die Offensive, auch stecken geblieben. Also mit den Kräften, die Russen hier eingesetzt haben, hätte sie niemals auch nur in die Nähe von Kharkiv kommen können, geschweige denn die Stadt zum Zingeln. Das ist eine Millionenstadt. Aber es hat natürlich durch die Nähe zur russischen Grenze hat es vermehrt Angriffe eben mit Gleitbomben, aber auch mit Raketen. Also wenn ich dort war, hat es in jeder zweiten Nacht geklopft. Die Angriffe finden immer in der Nacht statt. Und zivile Ziele zum Teil militärische Ziele, man weiß es allerdings nicht so genau. Aber gegen das gibt es praktisch keine Abwehrmittel, und das erträgt die Bevölkerung mit erstaunlicher stoischer Ruhe.
Also die Leute verlassen die Stadt nicht. Also das haben ja die Russen gehofft, dass die da flüchten und sie dann die Stadt reinnehmen können. Von dem ist keine Rede.
Ich habe das auch erwartet, das war mit dem Grund, wo ich auf Kharkiv gefahren bin. Und ich habe keine Anzeichen gesehen, dass die Leute flüchten. Nicht einmal in den Aussenvierteln, die noch näher an der russischen Grenze sind und die in der ersten Phase des Krieges, also Anfang 2022, zum Teil schwer beschädigt worden sind. Das sind Geisterstädte gewesen, und jetzt fahre ich dort umeinander und sehe, dass da überall wird Leute leben, also auch junge Mütter mit Kinderwagen. Also das ist wieder sehr belebt, und das hat mich wirklich erstaunt, weil ich von der Berichterstattung, die ich so mitbekommen habe, halt wie ich noch in der Schweiz war, vor meiner Reise, habe ich das Gefühl gehabt, das ist jetzt dort ganz schlimm und die Leute gehen da weg, aber das ist im Moment noch nicht der Fall.
Aber man hört eben viel anders. Hast du überhaupt dort westliche Journalisten gegeben? Die sind am Anfang in grossen Mengen sind die dort angegangen, und in der letzten Zeit die Berichterstattung hat total nachgelassen. Vielleicht hat man das Gefühl, es ist zu wenig interessant, passiert zu wenig. Wie hast du das erlebt, Journalisten, die dort sich vor Ort ein Bild machen?
Also ich war auch mal im Medienzentrum in Kharkiv, und dort habe ich glaube nur jemanden gesehen, der ein westlicher Journalist können sein. Ich bin aber nicht sicher, könnte auch ein Ukrainer gesehen sein. Mein Eindruck ist halt schon, dass die meisten Journalisten vielleicht einen kurzen Trip machen an irgendeiner Front, organisiert mit irgendeinem Presseoffizier, und dann sonst einen grossen Teil von der Zeit halt in Kiew verbringen, was auch gewisse Vorteile hat. Man ist dort näher an der Politik dran. Das ist jetzt irgendetwas, wo ich nicht so, da habe ich nicht so die Connections. Aber eigentlich habe ich auf dieser Reise und auch schon auf der letzten Reise fast keine westlichen Journalisten mehr in Frontnähe gesehen.
Der Zelensky hat von Anfang an gesagt, es gibt keinen Kompromiss. Wir müssen jeden Quadratmeter vom ukrainischen Territorium wieder zurückerobern. Es sieht nicht so aus, wie wenn das könnte erreicht werden. Das Momentum ist vielleicht verpasst worden. Das letzte Jahr haben die Russen die Verteidigungslinien aufbauen und die Offensive ist dann gescheitert. Ist dann jetzt langsam irgendwie die Erkenntnis da, dass man da doch einen Kompromiss machen muss? Wie hast du das dort erfahren, wenn du mit der Bevölkerung geredet hast?
Also viele Ukrainer regen sich über die Siegesrhetorik vom Zelensky und überhaupt von der Regierung auf, weil das im Moment völlig illusorisch ist. Also ich meine, wenn man mit Sieg versteht, dass die Ukrainer das gesamte Staatsgebiet wieder zurückerobern, das ist absolut unrealistisch im Moment. Die Russen sind im Moment die Stärkeren. Aber wie am Schluss ein Kompromiss aussehen könnte und ob es überhaupt zu dem kommt, das steht noch absolut in den Sternen. Und ich glaube, solange die Lage auf dem Schlachtfeld so ist, wie es jetzt ist, also heute ist ja Nationalviertag in Russland und da haben ja die Russen, also Dmitri Medvedev hat eine Karte von Russland veröffentlicht und die Karte von Russland hat die gesamte Ukraine Russland zugeschlagen. Also es war auf dem russischen Territorium gewesen und das zeigt, dass es unter Umständen gar keinen Kompromiss gibt, wie Russland die ganze Ukraine erobert.
Aber das werden jetzt wahrscheinlich auch nicht schaffen. Also irgendwo aus ukrainischer Sicht, was wäre noch ein annehmbarer Kompromiss? Und gleich muss man fragen, was aus russischer Sicht deiner Meinung nach ein annehmbarer Kompromiss wäre, damit der Krieg nicht einfach endlos weitergeht?
Ja, also ich kann weder für Moskau noch für Kiew sprechen. Das müssen die Kriegsparteien selber herausfinden. In der Rhetorik von Zelensky und von der Regierungsvertreter gibt es im Moment keinen Ansatzpunkt für irgendwelche Verhandlungen. Auch weil die ukrainische Position auf dem Schlachtfeld eben die schwächere ist im Moment. Das muss nicht immer so bleiben. Jetzt mit den Waffenlieferungen könnte sich das auch ändern, vielleicht gegen Ende vom Jahr oder im nächsten Jahr. Und dann kann man vielleicht wieder darüber diskutieren. Aber ich glaube, im Moment ist es gerade als Außenstehende unmöglich, den Kriegsparteien zu sagen, ja, das wäre jetzt eine vernünftige Lösung. Das müssen die am Schluss selber herausfinden.
Aber müsste dann Russland, jetzt aus deiner Sicht, wenn sie einen Teil von der Ukraine können behalten, Donbass und vielleicht noch ein bisschen mehr, auch zugestehen, würden sie zugestehen, deiner Meinung nach, wenn du das jetzt einfach aus deiner Sicht beurteilst, dass die Ukraine eine Sicherheitsgarantie bekommt, wie zum Beispiel eine NATO-Mitgliedschaft?
Ich kann mir das ehrlich nicht vorstellen, dass Russland eine NATO-Mitgliedschaft von einem Teil von der Ukraine akzeptieren würde. Also sie haben immer mal gesagt, ja, also EU, das ging ja noch, aber NATO ist für Russland inakzeptabel und umgekehrt müsste ja die Restukraine, was davon übrig bleibt, die müsste irgendeine Garantie haben und nicht einmal mit einer NATO-Mitgliedschaft wäre so sicher, ob der Artikel 5, der Bündnisfall, ob der Westen, ob Deutschland, ob die anderen NATO-Staaten wirklich bereit wären, jetzt für irgendein NATO-Land in Krieg zu ziehen gegen Russland, wenn zum Beispiel Russland Litauen angreift oder ein anderes NATO-Mitglied. Also im Moment ist die ganze NATO-Versprechungen, das ist nicht wirklich wahnsinnig glaubwürdig. Da müsste der Westen zuerst massiv aufrüsten und auch seine Rhetorik gegenüber Ukraine und Russland ändern. Es müsste den Russen klar gemacht werden, dass die jetzigen Verhältnisse nie akzeptiert werden und dass man die Russen irgendwie wird zermürben, zurückdrängen. Und im Moment sehe ich das nicht so richtig. Also der Krieg wird weitergehen, wird vielleicht auch noch Jahre weitergehen. Und wie es am Schluss endet, ist unklar. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Russland mit militärischen Mitteln schaffen wird, die gesamte Ukraine zu erobern. Also in dem Tempo, wo sie bisher vorgerückt sind, in den letzten 2,5 Jahren, wird das ja Jahrzehnte dauern. Und das ist einfach nicht realistisch.
Wir haben die Friedenskonferenz im Bürgerstock an diesem Wochenende. Was erwartest du? Hast du das Gefühl, das ist etwas Sinnvolles oder ist das etwas, das eigentlich nicht viel bringen wird? Wie beurteilst du das?
Gut, ich weiss nicht, was am Schluss dabei rauskommen wird. Vielleicht ist ja irgendetwas Positives zu vermelden. Natürlich wird das unsere Regierung so darstellen oder sie werden es versuchen, ein tolles Ergebnis rauszubekommen. Aber Ich befürchte einfach, dass das eine Art PR-Aktion ist. Russland ist nicht eingeladen, es kann also gar nicht zu irgendwelchen Friedensverhandlungen kommen. Und was die vielen Teilnehmer am Schluss zu besprechen haben, auf dem Bürgerstock oben, das bleibt unklar. Ich habe das Gefühl, da schmeißt man einen zweistelligen Millionenbetrag zum Fenster raus, um die Stellung von dieser neutralen Schweiz in der Welt ein bisschen zu verbessern. Oder wir sind unter der Kritik vom Ausland, dass wir eben zu wenig tun, dass wir Sanktionen nicht umsetzen, dass wir russische Gelder nicht einfrieren oder beschlagnahmen, dass wir unsere Neutralität vorschieben, um weiterhin hinterher Geschäft mit Russland zu machen. Und das schadet der Schweiz sicher, und mit dieser Konferenz versucht man sich in ein besseres Licht zu rücken. Das ist meine Befürchtung.
Soweit also der Kurt Belda. Wir haben drei faszinierende Experten gehabt mit spannenden Analysen und Einschätzungen. Das ist der heutige Doppelpunkt. In nächster Woche das Thema Fußball, Fußball-EM mit dem Fußballexperten Erich Vogel. Freue ich mich auch schon drauf. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen?
Sag Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Du, Petra, wieder einmal Lust auf einen richtigen. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.